Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Bibelabschnitt, den wir in der Predigt betrachten wollen, es sind heute 5 Kapitel, das ist 1. Samuel 27 bis 2. Samuel 1. Ich werde jetzt den Text nicht ganz lesen, wir haben einen Ausschnitt schon gehört in der Lesung und im Laufe der Predigt werden wir natürlich Passagen davon hören. So, heute geht es in diesem Abschnitt um den endgültigen Fall von Saul und dem Aufstieg von David entsprechend zum König. Zur Erinnerung, in dem Kapitel vor dem Predigttext hatte David ein weiteres Mal die Gelegenheit, Saul zu töten, nämlich als er in der Nacht sich in das Kriegslager von Saul geschlichen hat und ja dann bis in sein Zelt vorgedrungen war und er hätte ihn töten können. Er hat es nicht getan, sondern er hat nur den Speer und den Wasserkrug von Saul mitgenommen. Und als er dann das Lager heimlich wieder verlassen hat, hat er das hinterher ja, von der anderen Seite des Tals Saul zugerufen. Und Saul war sonnenklar, okay, der hätte mich tatsächlich töten können. Ich war in seiner Hand. Und David spricht dann zu Saul, das ist 1. Samuel 26, Vers 23. Also nehmt eure Bibeln ruhig zur Hand und schlagt gerne immer mit auf. Der Herr wird aber jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue, denn der Herr hat dich heute in meine Hand, Davids Hand, gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn und er möge dich aus aller Bedrängnis erretten. Das heißt, David sagt Saul, ich habe dich verschont, jetzt können wir doch eigentlich in Frieden zusammenleben. Und tatsächlich, Saul sagt zu David im Vers 25, gesegnet seist du, mein Sohn, du wirst es gewiss tun und vollenden. Und David ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jetzt hätte man also annehmen können, beide leben in Frieden zusammen, sie können auch in dem Land Israel miteinander leben. Doch tatsächlich entwickelt sich die Geschichte ganz anders. Und in diesen Kapiteln, die wir heute betrachten, geschehen eigenartige Dinge. Kapitel 27, da geht David eben nicht, sucht sich irgendwo einen Platz in Israel, sondern er geht zu den Philistern, um dort zu leben. Kapitel 28 ist dann ein Krieg zwischen den Philistern gegen Israel und Saul geht zur Totenbeschwörerin von Endor. Den Text haben wir gehört. In Kapitel 29 ist David erst aufgefordert, an dem Kriegszug gegen Israel teilzunehmen, aber dann sagen die anderen Philisterkönige, nein, lieber nicht, wir wissen nicht, ob er am Ende sich vielleicht gegen uns stellt, also darf David nicht an dem Kriegszug gegen sein eigenes Volk teilnehmen, das sicher am Ende auch ganz gut ist, dass er das nicht braucht. Und dann kommt er zurück an den Ort, der ihm zugewiesen war und der war überfallen von den Amalekitern und die Amalekiter haben alle Frauen und Kinder entführt und David holt sich die dann zurück. Kapitel 31 ist dann das Ende von Saul und seinen Söhnen im Krieg gegen die Philister und im ersten Kapitel des zweiten Buch Mose, da erfährt David dann von dem Tod von Saul und seinen Söhnen, eben auch Jonathan, seinem Freund und damit ist für ihn eigentlich der Weg frei zum Königtum. So, das war der Schnellabriss durch den Predigttext und jetzt schauen wir, wie es anfängt. Ne? Also, wir hatten gerade gehört, eigentlich könnten sie zusammen in Frieden leben, die beiden, aber David sagt im Vers 1, Kapitel 27, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe und dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und ich werde seiner Hand entkommen. Also er traute Saul nicht. Er traute offensichtlich mehr den Philistern und so ging er nach Achish, zu Achish, der König Achish, das ist der König von Gat. Ist er jetzt schon das zweite Mal. Beim ersten Mal hat er dann doch Angst bekommen vor dem Achish, hat sich wahnsinnig gestellt und konnte dann deshalb wieder wegziehen. Und jetzt geht er noch einmal dahin. Und Gat ist ja interessanterweise die Stadt, aus der Goliath kommt. Das heißt, der größte Krieger der Philister, den David getötet hat. So, dieses Mal ist das Verhältnis zwischen Achish und David besser. Und David bekommt von Achish die Stadt Ziklag zugeteilt, wo er dann mit seinen 600 Männern und dem dazugehörigen Familien leben kann. Von dort begeht David dann Raubzüge, und zwar Raubzüge in das Umland von Achish. Und er erweckt Achish, Umland von Ziklag, und er erweckt dem König Achish gegenüber den Eindruck, er würde durch Regionen von Israel gehen und dort rauben. Macht er aber nicht, sondern er geht zu anderen Völkern, und damit von denen keiner was sagen kann, bringt er sie alle um, wo er denn seine Raubzüge macht, damit es keine Zeugen gibt. So, er lebt also unter dem Schutz von Achish, und dieser hofft eben, weil David den Anschein gibt, er würde das Volk Israel mit seinen Raubzüge durch das Land Israel ziehen, und dass er sich eben sein eigenes Volk dadurch zum Feind macht. Da heißt es dann in 1. Samuel 27, Vers 12, und Achish glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk sehr verhasst gemacht, und darum wird er immer mein Knecht bleiben. Keine schlechte Idee von dem Achish. Der größte Feind der Philister macht sich quasi unbeliebt bei seinem eigenen Volk, und Achish gibt ihm Schutz. Insofern hat er die stärkste Waffe der Philister ausgeschaltet. Das ist also die Einleitung für den Aufstieg Davids auf dem Thron. Und das klingt eigentlich total irritierend und scheint dann eben auch gut zu dem ersten Predigtpunkt zu passen, den wir haben, nämlich der lautet, ohne Gott sterben. Also David scheint hier ganz ohne Gott unterwegs zu sein, weil wir können uns fragen, ist das der König, den Gott möchte? David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Können wir mit dieser Lebensphase von David etwas anfangen? Der Name Gottes, der wird im Kapitel 27 kein einziges Mal erwähnt. Das heißt, David fragt hier kein einziges Mal um den Rat Gottes. Aber wird David dann in der Folge bestraft, obwohl er reihenweise Menschen aus geplünderten Städten umbringt? Nein, wird er nicht. Also nur Gott kann die Taten von David richtig einordnen, und es wird in unserem Abschnitt auf jeden Fall deutlich, dass weder Saul, nach allem, was wir aus Sauls Geschichte bisher gesehen haben, und auch David nicht der wahre König sein können, der die Rettung, die nachhaltige, ewige Rettung für das Volk Israel bringen kann. Denn dieser Retter, das ist eben nur Jesus Christus. Dieser dient Gott als König, der eben Segen bringt für alle Menschen. Doch schauen wir jetzt mal, was zur gleichen Zeit Saul macht. Denn aus seiner Geschichte können wir eben auch einiges lernen. Saul fängt in unserer Geschichte gut an. Er vertreibt alle Zeichendeuter und Wahrsager und ist in diesem Punkt Gott gehorsam und setzt seine Gebote um. Doch schon bei der nächsten Bedrohung durch die aufmarschierende Armee der Philister stieg Angst in ihm auf. Kapitel 28, Vers 5 haben wir gehört. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. Und diese Angst, diese Furcht, die ihn hier ergreift, das ist letztlich etwas, was sich wie ein roter Faden durch das Leben von Saul zieht. Wir schauen zurück, 1. Samuel 10, Vers 22. Samuel ruft Saul zum König aus, und Saul ist in dem Moment gar nicht zu finden. Saul hat sich versteckt. Saul hat Furcht vor dem, was da jetzt kommt. Es war ihm angedeutet, du wirst der nächste König. Jetzt kommt Samuel, der Priester, und will ihn ausrufen. Und dann ist eine Volksversammlung, und Saul hat sich versteckt. Oder 1. Samuel 13, Vers 7. Saul und das Volk stehen dem Heer der Philister gegenüber, sind aber eben verzagt und können nicht abwarten, bis Samuel kommt. Samuel hatte gesagt, Saul, warte mit dem Angriff, bis ich komme und den Opferdienst leiste und dann kannst du angreifen und du wirst gewinnen. Und das Heer der Philister kam immer näher und Saul und das Volk wurden unruhig. Das Volk machte schon den Anschein, als wollte es ihn verlassen, die Schlacht verlassen, ohne zu kämpfen. Und dann führt Saul den priesterlichen Opferdienst aus. Oder 1. Samuel 15, Vers 24. Nach dem Sieg über die Amalekiter verstreckt Saul nicht den Bann, sondern lässt den König leben und das Kriegsvolk nimmt sich von der Beute, anstatt auch alles Vieh zu töten. Und Sauls Begründung ist, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Der König gehorcht der Stimme seines Volkes eben mehr, als dass er der Stimme Gottes gehorcht, die ihm vorgegeben hatte, den Bann zu vollstrecken und nichts von der Beute zu nehmen. Oder 1. Samuel 17, Vers 11. Saul fürchtete sich vor Goliath und stellt sich nicht selbst zum Kampf, obwohl er der größte und kräftigste seines Volkes ist. Und als König eben auch ihr Anführer. Und stattdessen muss dann eben David kommen und David geht den Kampf ein. Und zuletzt noch, Saul fürchtet sich auch vor David, als dessen Aufstieg am Hof von Saul begann. Kapitel 18, Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und von Saul aber war der Herr gewichen. Und 18, Vers 15, als nun Saul sah, dass ihm David alles gelang, scheute er sich vor ihm. Sein ganzes Leben war Saul durch Angst getrieben, sowohl bei seinen militärischen Entscheidungen oder eben Nichtentscheidungen, als auch bei seinen Anschlägen auf David. Sauls stattliche Physis, der war ein Kopf größer als alle anderen in dem Land, half ihm nicht gegen seine Ängstlichkeit, sondern die Angst machte ihn zu einem Feigling, der unfähig war, Gott zu folgen, wenn es eben um seine eigene Haut ging. Und das ist eben eine Ängstlichkeit, über die wir auch nachdenken wollen, für uns. Wir machen uns auch große Sorgen um unsere eigene Zukunft. Wir fürchten uns vor finanziellen Ruin. Wir fürchten uns vor schweren Krankheiten, vielleicht auch vor Corona und alles, was das nach sich zieht. Wir fürchten uns vor der Meinung anderer über uns. Und schämen wir uns vielleicht manchmal auch des Evangeliums? Wir fürchten uns vor Streit und sozialen Beziehungen, in der Ehe, in Familie, in der Gemeinde. Und fürchten wir uns vor unserem Tod? Fürchten wir uns davor, ohne Gott zu sterben? Oder davor, nicht mehr in dieser Welt zu leben? Was macht uns Angst beim Tod? Wenn wir schwere Zeiten in unserem Leben erfahren, dann fürchten wir, dass es eben immer so bleibt mit diesen schweren Zeiten. Wenn es uns gut geht, dann fürchten wir uns davor, dass das irgendwann ein Ende hat und es uns dann vielleicht nicht mehr gut geht. Durch diese beständige Angst, die ist letztlich ein Zeichen innerer Distanz zu Gott. Nicht die Angst ist eigentlich das Problem. Auch für Saul war nicht die Angst das Problem, das waren schwierige Situationen, in denen er war. Und wenn er da Angst bekommt, wenn er sich fürchtet, das ist im Grunde völlig in Ordnung. Wer kann schon immer mutig sein? Das ist eine Überheblichkeit, wenn ich sage, ich fürchte mich vor nichts. Aber das eigentliche Problem ist, ob wir unsere Hilfe bei Gott suchen und ob wir abwarten können, dass Gott zu uns spricht und dass Gott uns den rechten Weg zeigt. Fürchten wir uns denn davor, nicht nahe bei Gott zu sein? Ist das eine Angst, die uns treibt? Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht, also diese Angst, die ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, die Liebe zu Gott. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und Saul hatte aber noch etwas, was ihm Angst eintrieb. Gott redete nicht mit ihm. Das hatte aufgehört. Saul versuchte alle üblichen Mittel, wir haben es gehört in Kapitel 28, Träume, Propheten und diesen Urim, das ist ein priesterliches Mittel, um Gott zu befragen. Doch er erhielt von Gott keine Antwort. Und so wurde er dann eben auch wieder ein Opfer seiner Ungeduld. Und er machte eben etwas ganz Verrücktes. Er hatte gesagt, alle Wahrsagerinnen und Wahrsager müssen das Land verlassen oder müssen getötet werden. Und jetzt sagt er zu seinen Regierungsleuten, ich brauche eine Wahrsagerin. Kennt ihr eine? Und die haben sofort gesagt, ja, ich kenne eine, da in Endor, da wohnt eine. Das ging also erstaunlich leicht. Die mussten scheinbar gar nicht lange überlegen und wussten sofort, wo noch eine Wahrsagerin zu finden ist. Und dann sagte Saul, okay, dann gehen wir dahin. Saul brach also das eigene gute Gesetz, was er erlassen hatte. Denn offensichtlich war er selbst von der Qualität und den Gründen des Gesetzes nicht überzeugt. Dabei steht es eben schon in 5. Mose 18, Vers 10 und 11. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister band oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Also das ist eine ganz klare und auch zeitlose Aussage. Also alle, die guten Rat und Zuspruch von jemand anderem als Gott erwarten, werden genauso enttäuscht werden wie Saul. Saul hat jetzt den Samuel angerufen über diese Wahrsagerin, das hat tatsächlich soweit funktioniert und hoffte auf einen guten Ratschlag, aber er bekam folgende Wahrheiten von Samuel. In Vers 16, der Herr ist dein Feind geworden, Vers 17, dein Königtum wird dir entrissen, das Königtum wird David übergeben, Vers 18, Saul ist von Gott verworfen, weil Saul gegen die Amalekiter ungehorsam war. Vers 19, Saul und seine Söhne werden sterben und auch noch der Krieg gegen die Philister wird verloren gehen. Saul bekam also eine ganze Reihe von Antworten auf Fragen, die er gar nicht gestellt hatte. Das war nicht das, was er eigentlich hören wollte. Er hoffte auf ein positives Signal von Gott zum weiteren Vorgehen im Krieg gegen die Philister, aber Samuel verkündete ihm in schonungsloser Offenheit eine ganz andere Botschaft. Saul bekam sein eigenes Ende vorhergesagt und die Begründung für dieses schreckliche Ende noch dazu. Und der Grund, der war nicht, dass er die Wahrsagerin angerufen hat, sondern der viel wichtigere Grund war, dass er eben nicht auf Gott gehört hat im Krieg gegen die Amalekiter, dass er eben keine Beute machen sollte. Vers 18, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. In der Sache mit Amalek zeigte sich eben auch die mangelnde Bußbereitschaft von Saul. Er hat sich nie ehrlich zu seinem Ungehorsam bekannt. Zwar zeigte Saul Bedauern, wenn sein Ungehorsam zu desaströsen Ergebnissen führte, aber er beschönigte alle Anschuldigungen. Er weigerte sich, seine Sünde gegen Gott einzugestehen. Er fand immer gute Gründe oder Ausreden für sein Verhalten. Saul wollte von Gott gesegnet werden, aber er verschloss seine Ohren, wann immer er die korrigierende Stimme Gottes hörte. Saul bekannte, wenn er Gottes Gebote nicht befolgte. Das hat er schon gesehen und erkannt dann. Aber er hatte auch immer Begründungen für sein Fehlverhalten. Das heißt, Sauls Buße war nicht ehrlich. Und auch hier wollen wir jetzt wieder aufmerken und überlegen, was sind denn die Kennzeichen falscher Buße? Erstens, wenn wir Ausreden für unser falsches Handeln finden, beziehungsweise Schuld verschieben. Wenn wir eben sagen, ja, ich habe das gemacht, das war nicht in Ordnung, aber doch nur, weil mir vorher Unrecht widerfahren ist. Ich konnte ja nicht anders, ich musste das so machen. Zweitens, nach einer aufrichtigen Buße verändert sich unser Leben und wir arbeiten ernsthaft an der Veränderung. ändert sich unser Leben nicht. So war die Buße auch nicht echt. So war es ein Lippenbekenntnis. Drittens haben wir noch falsches Bedauern. Es gibt ein weltliches Bedauern und es gibt ein Bedauern gegenüber Gott. Weltlich bedauern wir, wenn der Schaden, den wir angerichtet haben, uns leid tut, den wir bei anderen angerichtet haben, uns leid tut. Das ist natürlich nicht falsch, das soll uns auch leid tun, aber viel entscheidender ist, ob wir bedauern, dass wir Gott betrübt haben. Wenn wir etwas falsch machen, schauen wir dann, dass wir Gott gegenüber es falsch gemacht haben? Oder sehen wir eben nur das, was hier weltlich als Konsequenz daraus kommt? Oder eben falsche Buße ist auch, wenn wir unser Bedauern an Bedingungen knüpfen. Ein Versprechen abgeben, dass wir uns bessern, wenn sich unsere Situation ändert. Also wenn ich kann dies und das tun, wenn mir vorher das und das passiert. Und ansonsten muss das eben noch warten. Oder wenn wir unser Verhalten nur zum Teil bedauern. In manchen Teilen unseres Lebens folgen wir Gott und tun seinen Willen, doch in anderen Teilen leben wir vielleicht unser altes Leben weiter. Sonntags bin ich im Gottesdienst, im frommen Umfeld der Gemeinde, aber alltags spürt mein Umfeld keinen Unterschied zu den anderen, die Gott nicht kennen. Buße ist eine Umkehr in unserem Leben und führt zu Gehorsam gegenüber Gott, und zwar bedingungslos und in meinem ganzen Leben. Und das war eben bei Saul tatsächlich nicht der Fall. Er kam immer wieder an die gleichen Situationen. Und Saul sucht Gott, wenn sein Leben in der Krise ist. Kommt uns das bekannt vor? Wenn wir in eine Krise geraten, dann wissen wir häufig auch, was zu tun ist und bekennen dann Gott gegenüber alles, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Schauen wir uns die Versprechen an, die wir Gott gegenüber abgeben, um eine Krise zu überwinden. Wer von uns hat zu ihm noch nicht gesagt, dass er dann ab jetzt regelmäßig beten möchte und regelmäßig in seinem Wort lesen möchte? Das heißt also, die Nähe Gottes beständig suchen möchte. Dass wir versprechen, im Umgang mit unserem Partner liebevoller zu sein, was dann auch eine Weile klappt, aber dann vielleicht nicht mehr so gut. Dass wir versprechen, die Kontakte zu den Mitchristen besser zu pflegen. Aber eben nicht selten schleicht sich nach einiger Zeit der alte Schlendrian wieder ein und wir erfüllen unsere Versprechen nicht. Und je länger die Krise hinter uns liegt, dann hält die Buße eben bis zur nächsten Katastrophe. Und dann merken wir, wir müssen doch wieder von vorne anfangen. Und es ist natürlich nicht falsch, dass wir Gott in Krisensituationen um Hilfe bitten. Und häufig führen uns Krisen überhaupt erst zu Christus hin. Und wir kommen in diesen Momenten zum lebendigen Glauben. Die Gefahr ist jedoch, dass wir Gott eben auf einen Gute-Wünschel-Onkel reduzieren, den wir anrufen können, um Schmerz und Leid zu vermeiden, den wir anrufen können, um einen gewissen Erfolg zu bitten. Aber in diesem Fall geht es uns dann nicht um die Anbetung Gottes und um seine Ehre, sondern es geht uns darum, was Gott für uns leisten kann. Wenn unsere einzige Motivation, Christ zu sein, darin besteht, am Ende nicht die ewige Trennung von Gott zu erleben, dann haben wir immer noch nicht verstanden, was Buße ist. Dann sind wir so wie Saul. Samuel hat Saul seine Entwicklung vorausgesagt. Schauen wir nochmal zurück in Kapitel 15 zur gewonnenen Schlacht gegen die Amalekiter und dem Ungehorsam von Saul. Kapitel 15, Vers 22. Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit ist besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also das Problem war nicht, dass er damit geopfert hat, sondern das Problem war, dass er nicht auf Gott gehört hat. Und es sind eben die kleinen Schritte, die uns ins Verderben führen, für die wir nicht mit ganzem Herzen Buße tun. Es sind die kleinen Kompromisse, die uns Stück für Stück von Gott wegführen. Jeder Kompromiss, der unseren Gehorsam gegenüber Gott aufweicht, ist ein Schritt in Richtung unserer eigenen Bequemlichkeit oder Lust oder Sündhaftigkeit und stellt unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Und im gleichen Tempo, wie wir das machen, entfernen wir uns Schritt für Schritt von Gott. Wir können also uns nicht neutral bewegen, sondern nur in die eine oder in die andere Richtung. Gibt es einen Gott, zu treu zu sein? In Kapitel 31, Vers 1 bis 10, da lesen wir dann, wie Saul von Gott verlassen im Kampf stirbt und Israel dabei alles verliert. Dabei hatte Saul so eine wunderbare Zukunft. Das Volk hatte alle Hoffnungen auf ihn, den König, gesetzt. Doch zeigte sich, dass Saul im Angesicht seiner Feinde zu einem ängstlichen Feigling sich entwickelt. Unter seiner Herrschaft haben sich Größe und Sicherheit des Landes verringert, statt sich zu vergrößern. Sein immenses Potenzial als stattliche Erscheinung und von Gott gesalbter König zu sein, schwindet in ein Leben voller Furcht und falscher Entscheidungen. Und jetzt, am Ende des Kapitels 31, da hängt sein enthaupteter Körper zusammen mit seinen Söhnen an der Mauer von Beth-Shean im Land der Philister. Ein verheerenderes Schicksal für Saul ist wohl kaum denkbar. Und wenn wir jetzt auf Sauls glorreichen Start und sein furchtbares Ende schauen, dann fragen wir uns, welche Lehren wir daraus ziehen sollen. Gott hat einen Anfang mit Saul gemacht, doch ist Saul am Ende ohne Gott gestorben. Sauls Problem waren aber eben nicht die Philister. Sauls Problem war auch nicht Goliath, sondern Sauls Problem war Saul. Gott hätte die ganzen Feinde besiegen können. Er hatte das doch auch versprochen. Doch wollte Saul Gott nicht vertrauen. Bei jedem Schritt vertraute er auf sich selbst. Was können wir aus dieser Tragödie mitnehmen? Wie können wir uns davor bewahren? Saul hat in seinem Leben eine ganze Menge geschafft. Er hat gegen die Philister gekämpft, so wie Gott es ihm befohlen hat, im Großen und Ganzen. Er hat die Hexen und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Er hat zu Gott gebetet, insbesondere wenn er in Not war. Er war quasi eifrig in seinem Königreich, als König in seinem Volk unterwegs. Er war quasi eifrig in der Gemeinde aktiv. Doch neben seinem religiösen Aktionismus fehlten Saul wesentliche Elemente, um Gott wirklich zu kennen. Erstens fehlte ihm echtes Vertrauen zu Gott. Wir sehen, dass jedes Mal, wenn er eigentlich Gott gehorchen sollte, dann entscheidet er sich für seinen eigenen Weg, anstatt Gottes Weg zu gehen. Saul war nie wirklich davon überzeugt, dass Gottes Wege zuverlässig sind. Er konnte Gott sein Leben nie übergeben. In allen seinen Gebeten und Anfragen an die Propheten ging es Saul immer um die Lösung eines Problems. Es ging ihm nicht um Gott. Er wollte Gott nutzen, damit sein Leben gelingt. Auf welchem Weg befinden wir uns? Zweitens, da Saul Gott nicht wirklich vertraute, war er auch nie wirklich in Frieden mit Gott. Gott war nie genug. Als Gott Saul vorgab, sich nicht an den Amalekitern zu bereichern, gab Saul ihm durch sein Handeln die Antwort. Gottes König zu sein, ist nicht ausreichend. Ich muss auch vermögend sein. Ich brauche ein paar Denkmäler. Ich brauche Anerkennung vom Volk. Als klar wurde, dass David der nächste König von Israel sein sollte, gab Saul quasi zur Antwort, es reicht ihm nicht aus, der berufene König zu sein, sondern er muss sicherstellen, dass er auch das Lob erhält, das ihm gebührt und er es nicht mit jemandem teilen muss. Vertrauen und Zufriedenheit in Gott sind unverzichtbare Bestandteile, wenn wir sagen, dass wir Gott wirklich kennen. In seinem letzten Kampf stirbt Saul einen einsamen Tod ohne Gott. Er stirbt den Tod eines Sünders. Saul ist also ohne Gott gestorben. Aber wie sieht es aus, mit Gott zu leben? Und damit bin ich beim zweiten Predigtpunkt. Leben mit Gott. Für das Leben mit Gott schauen wir uns David an, wie er mit für ihn kritischen Situationen umgeht. Und wir werden sehen, dass Saul und David im Bedrängnis ganz unterschiedlich reagieren. Noch einmal zu Saul in Kapitel 28. Saul hat Not beim Anblick des Heers der Philister. Er fürchtete sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Saul sucht zwar Hilfe bei Gott, bekommt aber keine Antwort und sucht dann sehr schnell Hilfe bei einer Totenbeschwörerin und bekennt gegenüber Samuel: Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich. David dagegen befindet sich in Kapitel 30 ebenfalls im Bedrängnis durch seine Männer. Denn nachdem die Philister ihm untersagt hatten, im Kampf gegen das Volk Israel mitzumachen, sind sie wieder zurück nach Ziklag. Und Ziklag in seiner Stadt, die er hatte, die war zwischenzeitlich von den Amalekitern überfallen worden. Und die hatten eben alle Frauen und Kinder mitgenommen. Dann kamen sie dort an, 3 Tage Reise, kamen erschöpft an, haben gehofft, dass sie jetzt zu Hause sind und alles gut ist. Und dann sehen sie das Desaster. Und da wurden die Männer mürrisch und haben David die Schuld gegeben daran, dass sie quasi Ziklag unbewacht zurückgelassen haben und er sie dazu aufgefordert hat. Und jetzt wären eben alle Frauen und Kinder verloren. Und da heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6, und David war sehr bedrängt. Das ist das gleiche Wort, wie wir eben schon bei Saul gehört haben. Denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und was macht David? In 6b lesen wir es. Als erstes sucht David Hilfe bei Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann befragte er Gott und bekommt sofort eine Antwort. Vers 8, da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und Gott sprach zu ihm: Jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. In seiner Bedrängnis geht David also zuallererst zu Gott. Er sucht nicht nach eigenen Erklärungen, er versucht nicht seine Männer mit eigenen Lösungen zu besänftigen, sondern er sucht zuerst Stärkung bei Gott und führt seine Männer in die Verfolgung. Und entsprechend der Zusage Gottes holt David die Amalekiter ein, befreit Frauen und Kinder und macht zusätzlich noch reichlich Beute. Und David behält die Beute nicht für sich oder nur für die 400 Männer, die dann letztlich gegen die Amalekiter gekämpft hatten, sondern er verteilt sie dann eben auch an die 200 Männer, die zurückgeblieben sind, die das Lager bewacht haben und die im Grunde auch nicht mehr konnten, weil die fix und fertig waren und gar nicht mehr kampfbereit waren. Und seine Begründung für die Verteilung ist, da sprach David in 1. Samuel 30, Vers 23, ihr sollt nicht so handeln wie meine Brüder mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Gott war es, der ihnen gegen die Übermacht der Amalekiter ermöglicht hat zu bestehen. Die Kraft von David und seinen Männern wäre nicht ausreichend gewesen. Gott gebührt alle Ehre und die Beute hat Gott ihnen geschenkt. Und zwar dann eben der ganzen Gruppe. Die Beute wird in der Gemeinde verteilt. Und nicht nur zwischen den Starken und Mutigen aufgeteilt, sondern zwischen allen Gliedern der Gemeinde. Und darüber hinaus lässt David Teile der Beute auch in der Region des Volkes Israel verteilen, in der die Amalekiter ebenfalls auf Raubzügen unterwegs gewesen waren. David war immer klar, dass sein Leben in Gottes Hand liegt. In allem, was er tut, setzt David Gott an die erste Stelle. Und seine Erfolge, die rechnet er Gott zu. Während sich bei Saul die Furcht wie ein roter Faden durch sein Leben zieht, letztlich weil er in erster Linie auf sich vertraut und somit war die Furcht auch begründet, so zieht sich bei David das Vertrauen auf Gott als roter Faden durch sein Leben. Auch da gibt es Beispiele, zum Beispiel eben sein Selbstverständnis beim Kampf gegen Goliath, 1. Samuel 17, Vers 37, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, in der Vergangenheit als Hirte, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Es war ihm sonnenklar, dass er gegen den scheinbar übermächtigen Goliath gewinnen wird. Sein Vertrauen in die Abhängigkeit Gottes erkennen wir auch in den Psalmen, die er geschrieben hat. Er ist nicht selten verzweifelt in seinen scheinbar aussichtslosen Situationen. David fürchtet sich, der hat auch Angst, der ist auch in Bedrängnis. Aber seine Reaktion darauf ist, dass er zu Gott geht. In den Psalmen, da wirft er zum Ende eines jeden Psalms immer wieder sein ganzes Vertrauen auf Gott. David gibt Gott alle Ehre. Das wird auch nochmal in 2. Samuel 1 deutlich, als David erfährt, dass Saul und seine Söhne im Kampf gefallen sind. Der Überbringer der Botschaft, das war eben ausgerechnet ein Amalekiter, also jemand aus dem Volk, über das Saul gestolpert ist, weil er den Bann nicht vollstreckt hat, der nach seinem Sieg Beute macht. Und dieser Amalekiter kommt also zu David, um vom Ausgang der Schlacht zu berichten. Und David kam gerade zurück von einem Kampf gegen die Amalekiter, die ja nun die ganzen Frauen und Kinder geraubt hatten. Also kein gutes Timing für den Amalekiter. Aber er kommt durchaus in guter Absicht und hatte Saul in einer Form von Hilfsbereitschaft getötet. In Vers 10 heißt es, da trat ich auf ihn zu und tötete ihn, denn ich wusste wohl, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Ich nahm die Krone von seinem Haupt und die Spange von seinem Arm und ich habe sie hergebracht zu dir, meinem Herrn. Also im Grunde alles gute Nachrichten für David. Saul, der ihm immer nachstellte, ist jetzt tot und David ist quasi frei. Der Weg zur Königsherrschaft ist frei und die Zeichen des Königtums, die liegen vor ihm. Man könnte also denken, der Amalekiter erwartet zu Recht eine Belohnung. Aber tatsächlich, was sagt David? 2. Samuel 1, Vers 13. Und David sprach zu dem jungen Mann, der ihm dies berichtet hatte, wo bist du her? Er sprach, ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. Und David sprach zu ihm, wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen und ihn zu verderben? Also ungeachtet der Vorteile, die David durch das Handeln des Amalekiters bekam, straft David den Amalekiter und lässt ihn töten, denn er hat den Gesalbten des Herrn getötet. Und David selbst hatte aus diesem Grund alle Gelegenheiten ausgelassen, Saul zu töten, obwohl er wenigstens zweimal die Möglichkeit dazu hatte. Aber für David war klar, wer durch den Herrn gesalbt ist, den kann ich nicht töten, sondern der Herr hat es so gemacht und dann ist das der Wille des Herrn und das warte ich ab. So führt David dann ein Leben mit Gott. Er vertraut mit Geduld in allen Lebenslagen auf Gottes Führung und Bewahrung und setzt eben nicht auf seine eigene Kraft und gibt Gott die Ehre. Er erkennt an, dass seine Erfolge nur durch Gott zustande gekommen sind und gibt ihm dafür die Ehre. Und er achtet auf die Taten Gottes und stellt diese nicht in Frage und ordnet sie nicht eigenmächtig neu. Der Gesalbte Gottes ist der Gesalbte Gottes. Da kann man nicht selbst Hand anlegen und selbst, wenn es eigentlich gut in die eigenen Pläne passen würde. Kurzum, David achtet Gott höher als sich selbst und stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück und ist auf die Bedürfnisse Gottes ausgerichtet. Aber bei allem, was David richtig macht, wird auch bei ihm deutlich, dass er nicht der König sein wird, der das Volk Gottes von allem Leid erlösen wird. Denn auch er ist ein Mensch mit Schwächen und auch David ist nicht frei von Selbstsucht. David ist eine Vorschattung auf den wahren König, der dann eben aus seinem Geschlecht kommen wird, so wie es unser Lernvers heute auch noch einmal gesagt hat. Jesus Christus, Gottes Sohn. Trotz allem zeigt David, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu führen. Abschließend wollen wir bedenken, wie ähnlich jeder von uns dem Saul ist. Das haben wir mehrfach gesehen. Wir können uns wirklich nicht über Saul erheben, sondern wir müssten genauso wie Saul tot und verachtet an der Mauer der Schande hängen, so wie Saul es getan hat. Ein Sterben ohne Gott wäre auch unser verdientes Schicksal. Denn wir haben gesehen, dass wir die Sünden Sauls auch in unserem Leben finden. Wir schaffen es nicht zu überwinden. Aber werden wir an dieser Mauer hängen? Nein, werden wir nicht. Denn Christus ist an unserer Statt diesen Weg gegangen. Er hing an dem Holz der Schande. Sein Körper war geschunden und gemartert. Er hing dort bis zu seinem Tod und hat dabei die Schuld und die Sünde aller Menschen getragen. Er hing genauso wie Saul eben an diesem schändlichen Fleck. Er hat unsere Schuld zum Kreuz getragen. Er ist unser Stellvertreter. Christus hat den Tod überwunden und ist auferstanden und sitzt jetzt beim Vater. Und wenn das Gericht über uns kommt, dann dürfen wir sagen, Herr, schau auf deinen Sohn, der unsere Schuld getragen hat, und sieh unsere Sünde nicht an. So kommen wir in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Saul musste sterben, damit David König werden kann. Und Saul ist gestorben und verhöhnt worden von den Philistern, die sich damit gegen den Gott Israels gewandt haben und zeigten, seht her, wir haben den Gesalbten Gottes geschlagen und vernichtet. Und genauso hat Christus am Holz der Schande, am Kreuz gehangen und wurde von denen dorthin gehängt, die ihn als Gottessohn verhöhnt haben. Wir lesen es in den Evangelien. David wurde König, als Saul tot war. Und Christus konnte auferstehen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist der Plan Gottes. Ausgeführt von Menschen, die ablehnten, sich Gott zu unterwerfen, aber seinen Plan erfüllen mussten. Unser alter Mensch, der Gott ablehnt und sich nicht unterwerfen will, der muss sterben, damit die Geburt des neuen Menschen und ein ewiges Leben mit Gott möglich ist. Ein Leben mit Gott führt auch zu einem Sterben mit Gott. Abschließend möchte ich mit Römer 5, Vers 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.